Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Wir widmen uns den großen und kleinen Verbrechen im Netz und beleuchten für euch Sicherheitslücken, deren Auswirkungen mitunter verheerend sein können. Das Livestreamen von Videospielen oder anderen Events wird immer beliebter. Ein gängiges Webportal für Livestreaming ist Twitch, Abkürzung von twitch.tv. User können sich dort kostenlos anmelden. Mittlerweile gibt es richtige Stars, die Tausende von Zuschauern und Zuschauerinnen mit ihren Twitch-Streams anziehen. Für diese ist die Plattform nicht nur Hobby, sondern Beruf, denn sie verdienen Geld mit Werbeeinnahmen, Abonnements und Spenden. Doch immer mehr müssen sie sich mit Taten einzelner Internet-Trolle auseinandersetzen, die teilweise so weit gehen, dass sie eine echte Gefahr darstellen. Ein besonders ernstes und besorgniserregendes Phänomen ist das sogenannte Swatting. Falsche Notrufe lassen SWAT-Teams, also schwer bewaffnete Einsatzkräfte, zu Betroffenen ausrücken, um Häuser und Wohnungen zu stürmen. Ursprünglich aus den USA stammend, betrifft Swatting mittlerweile auch mehr oder weniger Personen des öffentlichen Lebens in Deutschland. In diesem Zusammenhang spreche ich mit Thomas Goga von der Zentralstelle Cybercrime Bayern, der uns Einblicke in die Ermittlungen zu einem bekannten deutschen Swatting-Fall gibt. Er erklärt uns, wie die deutsche Justiz mit solchen Fällen, die so gar nichts mehr mit einem blöden Klingelstreich zu tun haben, umgeht.
Es ist natürlich, wenn Sie sich jetzt das vorstellen, mehrere Feuerwehren, ich glaube, da waren weit über 100 Einsatzkräfte letztlich unterwegs in dem Ort. Das ist eine ernstzunehmende Straftat, das ist keine Bagatelle.
Und ich spreche mit Jan-David Hoppe von der Deutschen Telekom. Der Jurist erläutert uns das Phänomen Swatting im strafrechtlichen Kontext nochmal etwas genauer.
Wer trägt die Kosten des Polizeieinsatzes, des Feuerwehreinsatzes, die Kosten des geschädigten Opfers, Schmerzensgeld, Schadensersatz etc.?
Aber beginnen wir von vorne. Zunächst mit einem wahren Fall aus den USA. Es ist ein warmer Nachmittag im Juni 2022, als Nick Frags aus South Carolina, USA, in seiner Küche steht, während er live auf der Streamer-Plattform Twitch ist. Er bereitet Tacos zu und redet dabei entspannt mit seinen ZuschauerInnen, eine Art Live-Cooking-Show. Der 38-Jährige ist seit 8 Jahren auf der Streaming-Plattform aktiv. Er streamt unter dem Namen Hey, It's Me, Salty Videos von sich beim Kochen. Plötzlich beginnt sich sein Pitbull Ringo merkwürdig zu verhalten. Ringo, der normalerweise ein feines Gespür für seine Umgebung hat, läuft nervös durch das Wohnzimmer. Frags, der die Körpersprache seines Hundes kennt, spürt sofort, dass etwas nicht stimmt. Als er nach draußen blickt, sieht er einen Polizeiwagen vor seinem Haus. Ein mulmiges Gefühl breitet sich in Frags aus. Er ahnt, was hier passiert ist, denn es ist bereits einigen seiner Streamer-KollegInnen zugestoßen. Er wird gerade geswattet.
Kurz erklärt: Swatting ist eine Form von Cyberkriminalität, bei der jemand der Polizei mit einem falschen Notruf eine schwere Bedrohung vorgibt, um bewaffnete Einsatzkräfte zu einem unschuldigen Opfer zu schicken. Im Notruf wird beispielsweise behauptet, dass es sich um einen Mord, eine Geiselnahme oder einen ähnlichen Notfall handelt. Der Begriff Swatting stammt aus den USA und leitet sich von der Abkürzung SWAT ab, die für Special Weapons and Tactics steht. Swatting führt häufig zu extremen Sicherheitsmaßnahmen, wie dem Einsatz von SWAT-Teams, und birgt erhebliche Risiken, einschließlich physischer Gefahr und emotionaler Belastung für die Betroffenen. In den meisten Fällen sind das Prominente. Als Motiv wird häufig Rache oder Langeweile angegeben.
Jan-David Hoppe ist bei der Deutschen Telekom Experte in der Abteilung für Wirtschaftsstrafrecht und kennt das Phänomen.
Wir bearbeiten sämtliche Strafsachen, die mit der Telekom zu tun haben, also Straftaten, die von Mitarbeitern gegen das Unternehmen begangen werden, aber auch Straftaten von Außenstehenden gegen das Unternehmen und seine Kunden. Swatting ist eine besondere Form des Cybermobbings. Die Angreifer versuchen, durch einen zum Beispiel falschen Notruf einen Polizei- oder einen Rettungseinsatz zu verursachen und dadurch das Opfer zu mobben oder zu schädigen. Dabei werden vom Angreifer Personen und Sachschäden mitunter bewusst einkalkuliert und in Kauf genommen. Zum Beispiel, wenn wahrheitswidrig mitgeteilt wird, dass es zu einer Geiselnahme gekommen ist bei jemandem und ganz rasches Handeln erforderlich ist, dann führt das eben mitunter zu sehr robustem Eingreifen der Ermittlungsbehörden, wo es auch zu Personenschäden kommen kann. Der Begriff Swatting kommt aus den USA und bezieht sich auf die dort verwendete Abkürzung für Special Weapons and Tactics SWAT. Und das ist halt die Abkürzung für die Spezialeinheiten der amerikanischen Polizei. Da kommt das her.
Zurück zu unserem Fall. In dem Moment, in dem Frax bemerkt, was hier gerade abläuft, wird sein Haus auch schon von einem Dutzend PolizistInnen mit gezogenen Waffen umstellt. Der Streamer gibt den BeamtInnen Handzeichen, dass er sie sehen und hören kann. Die PolizistInnen antworten und fordern ihn auf, mit erhobenen Händen herauszukommen. Währenddessen lässt Frax den Stream weiterlaufen. Er wird seinen ZuschauerInnen später berichten, was genau passiert ist. Frax geht nervös nach draußen, als er die BeamtInnen mit gezogenen Waffen sieht. Die PolizistInnen legen ihm Handfesseln an und teilen ihm mit, was ihm vorgeworfen wird. Ein anonymer Anrufer hatte bei der Polizei behauptet, dass Frax mehrere Menschen in seinem Haus erschossen hätte. Die Polizei ist daher in der Erwartung gekommen, einen Schusswechsel vorzufinden. Dass diese Situation für den Mann hätte durchaus fatal ausgehen können, wird ihm erst im Anschluss richtig bewusst. Es ist kein Einzelfall eines gefährlichen Trends in den USA. Während es keine offiziellen Statistiken in den Staaten gibt, erklärt ein ehemaliger FBI-Experte für Swatting bereits vor 5 Jahren gegenüber dem Economist, er schätze, dass die jährlichen Swatting-Vorfälle von etwa 400 im Jahr 2011 auf mehr als 1000 im Jahr 2019 gestiegen seien. Und bis heute kommt es vor allen Dingen in den USA immer wieder und immer mehr zu solchen Fällen. Nicht immer geht es so glimpflich wie bei Frax aus. Im Gegenteil. Es kann sogar tödlich enden, wie ein extremer Fall aus dem Jahr 2017 zeigt. Der 28-jährige Familienvater Andrew Finch wird durch einen Schuss eines Polizisten getötet. Der Polizeieinsatz war das Ergebnis eines später als falsch erkannten Notrufs über einen angeblichen Mord und eine ausgedachte Geiselnahme. Thomas Goga von der Zentralstelle Cybercrime Bayern kennt die Vorgehensweise der Polizei in den USA und inwieweit sich diese von der in Deutschland unterscheidet.
Mein Name ist Thomas Goga, ich bin seit 2015 stellvertretender Leiter der Zentralstelle Cybercrime Bayern. Man muss, glaube ich, schon zur Kenntnis nehmen, dass die Herangehensweise auch von Polizei an Einsätze in Deutschland eine andere ist als in den USA. Also wenn man sich entsprechende Videoaufnahmen aus den USA anschaut, die ja dann auch gerne mal geteilt werden, das ist sicherlich eine andere Realität, ein anderes polizeiliches Einsatzgeschehen als bei uns. Aber auch in Deutschland hat sich ja die Sicherheitslage nochmal deutlich verschärft. Auch in Deutschland muss die Polizei mit dem Schlimmsten rechnen, in vielen Fällen, wenn sie zu Einsätzen gerufen wird.
Vor allem Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, werden gerne zur Zielscheibe von Swatting-Angriffen. Ihre Adressen und persönlichen Daten wie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen sind oft leichter herauszufinden.
In Deutschland fallen diese Swatting-Anrufe, meistens sind es telefonische Anrufe, ganz selten wird auch mal eine E-Mail an die Behörden geschickt, in der Regel unter dem Straftatbestand Missbrauch von Notrufen. Die Opfer in Deutschland sind auch so überwiegend eher so im Streaming-Bereich unterwegs. In den USA schaut es ein bisschen anders aus, da hat es mittlerweile auch schon fast eine politische Komponente teilweise bekommen.
Lange galt Swatting als ein Trend, der ausschließlich in den USA vorkam. Doch das änderte sich bald. So rechnen Polizei und Feuerwehr im Jahr 2015 mit dem Schlimmsten, als ein Notruf im Mittelfränkischen Altschauerberg eingeht. Doch am Ende wird sich herausstellen, es ist einer der ersten Swatting-Fälle in Deutschland. Die Adresse, an die die Behörden gerufen werden, ist die des Streamers Rainer Winkler, bekannt als Drachenlord.
Kurz erklärt, der Drachenlord, bürgerlich Rainer Winkler, ist ein deutscher YouTuber und Streamer. Er erlangt vor allem durch seine YouTube-Videos Bekanntheit, in denen er seit 2011 verschiedene Inhalte wie Let's Plays, Vlogs und Musikvideos veröffentlicht. Im Laufe der Zeit wird er zu einer Zielscheibe für Cybermobbing und auch andere Belästigungen im realen Leben. In der Folge wird er zu einem prominenten Beispiel für die Gefahren und Auswirkungen von Cybermobbing und Online-Hate.
Doch was war passiert? Rainer Winkler, aka Drachenlord, gibt in einem seiner Streams seine Privatadresse preis, nachdem ihn ein Hater mehrfach provoziert hatte. Das wird ihm am 15. Juli 2015 dann zum Verhängnis. Wie so oft streamt Drachenlord um 23 Uhr vor mehreren tausend Zuschauern auf der Plattform YouNow. Die Stimmung ist wie leider bei vielen seiner Streams recht aufgeheizt. Drachenlord gegen seine Hater, die Hater gegen Drachenlord. An diesem Abend greift einer seiner Gegner zum Telefon. Thomas Goga kennt den genauen Ablauf.
Der Anruf, der letztlich ja auch ein bisschen Schlagzeilen gemacht hat und auch dazu geführt hat, dass das immer noch als der eine große deutsche Swatting-Fall durch die Medien auch geistert war. Ein Anruf, der nachts, während der Drachenlord auch gestreamt hat, bei der Notrufzentrale mitgeteilt hat, dass es auf dem Hof, das war so ein landwirtschaftliches Anwesen, brennt, dass da alles in Flammen steht. Und dann ging es natürlich los, dann sind mehrere Feuerwehren ausgerückt, Rettungswagen ausgerückt, Polizei.
Die Behörden müssen von einem Großbrand ausgehen. Nicht selten brennen landwirtschaftlich genutzte Gebäude schnell runter, aufgrund der Bausubstanz oder gelagertem Heu. Über 100 Einsatzkräfte rücken zur Adresse des Drachenlords aus. Mitten in seinem Stream klingelt es an der Haustür. Vor laufender Kamera kehrt der Streamer kurze Zeit später zurück an seinen Schreibtischstuhl und ist zu Recht wütend.
Es war natürlich nichts und man hat sich dann im Channel belustigt, wie toll das jetzt alles ist, zu sehen, wie sich der Drachenlord gerade live auf YouTube aufregt über das, was da gerade vor seiner Haustür passiert.
Die Einsatzkräfte müssen den Ort unverrichteter Dinge wieder verlassen. Aufgrund des Notrufes und der Aussage, dass das großflächige Anwesen bereits lichterloh brennt, sind sie mit zusätzlicher Unterstützung auch aus den Nachbarorten ausgerückt.
Es ist natürlich, wenn Sie sich jetzt das vorstellen, mehrere Feuerwehren, ich glaube, da waren weit über 100 Einsatzkräfte letztlich unterwegs in dem Ort. Das ist eine ernstzunehmende Straftat, das ist keine Bagatelle.
Um die Tat, die alles andere als ein blöder Scherz ist, aufzuklären und den Täter zu finden, wird die Zentralstelle Cybercrime Bayern eingeschaltet und somit auch Thomas Goga. Doch die Suche nach dem Täter gestaltet sich schwieriger als gedacht. Kann normalerweise die Nummer des Anrufers in einem Notfall zurückverfolgt werden, ist sie hier manipuliert worden. Damit wird schnell klar, die Spurensuche verlagert sich ins Netz.
Die Ermittlungen haben sich damals in technischer Hinsicht relativ schwierig gestaltet, weil natürlich mit gespooften Rufnummern gearbeitet wird.
Kurz erklärt. Rufnummer-Spoofing ist eine Technik, bei der Anrufer die angezeigte Rufnummer auf dem Display des Angerufenen manipulieren, sodass eine andere Nummer als die tatsächliche Absendernummer erscheint. Dabei wird eine spezielle Software oder Voice-over-Internet-Protokoll-Dienste verwendet, um die Anrufer-ID zu fälschen. Diese Methode wird oft für betrügerische Zwecke verwendet. Besonders um entweder Vertrauen beim Anrufer hervorzurufen, indem sie vorgeben, eine seriöse Quelle zu sein, oder um Personen zu belästigen.
Da die Rufnummer nur schwer zurückzuverfolgen ist, müssen andere Hinweise herangezogen werden. Jan Hoppe weiß, dass diese oft nur schwer zu finden sind.
Am besten kann man es nachweisen, und das sind dann leider meistens Zufallsfunde, wenn ich zum Beispiel einen Rechner beschlagnahme und ich kann auf diesem Rechner gespeicherte Daten untersuchen und stelle fest, hier hat eine Kommunikation stattgefunden über so einen Fall.
Und so wird dem Täter schließlich die Kommunikation zu anderen Hatern des Drachenlords zum Verhängnis. Er verplappert sich nicht nur online, sondern prahlt regelrecht mit der Tat. Für die Behörden und Thomas Goga wird die Beweislast immer größer.
Die Ermittlungen in solchen Fällen sind schon ein bisschen ein Puzzlespiel. Es gab den Teamspeak-Channel, der eine Rolle gespielt hat. Ganz maßgeblich hat eine Rolle gespielt, was die Täter auf Imageboard so von sich gegeben haben. Die waren da teilweise sehr gesprächig und es ist dann in einer gewissen Kleinarbeit schon gelungen, genug Anhaltspunkte zu finden, um sehr schnell tatsächlich auch zu einem bestimmten Namen in Norddeutschland zu kommen. Der Verdacht hat sich dann verdichtet und dann ist er ja auch festgenommen worden.
Der 25-jährige Täter ist der erste Täter in Deutschland, der für Swatting vor Gericht landet. Und durch die Ermittlungen wird klar, der Mann ist für viele weitere Straftaten verantwortlich. Denn zusammen mit einem Großteil der Community des Drachenlords hatte er sich zur Aufgabe gemacht, den Streamer auf etliche Art und Weise online zu mobben.
Der Haupttäter, der in Bayern dann auch verurteilt worden ist, war tatsächlich eingebunden in mehrere Straftaten zum Nachteil des Drachenlords. Da ging es los bei betrügerischen Bestellungen auf den Namen des Drachenlords. Da ist, glaube ich, alles Mögliche, wenn ich mich recht entsinne, bestellt worden. 6 Spielzeuge. Einmal ist versucht worden, Wasserstoffperoxid auf einen Namen zu bestellen, der so leicht arabisch verfremdet geklungen hat, wie der bürgerliche Name des Drachenlords. Da war wahrscheinlich die Motivation der Täter, okay, wenn die Behörden mitbekommen, da bestellt jemanden fast Chemikalien mit einem arabisch klingenden Namen. Das könnte vielleicht auch was auslösen. Es gab Todesanzeigen auf seinen Namen, die geschaltet worden sind. Also das war ein ganzes Arsenal letztlich an Gehässigkeiten, an Straftaten, die seinerzeit zum Nachteil dieses Streamers losgefeuert worden sind.
Doch könnte der Täter auch nur für den falschen Notruf verurteilt werden? Gar nicht so einfach, sagt mir Jan Hoppe.
Ehrliche Antwort des Juristen, es kommt darauf an. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Wird ein Notrufsystem, also bei uns 110 oder 112, per Telefon vom Täter benutzt, dann gibt es dafür eine ganz spezielle Vorschrift, das ist § 145 StGB. Und das heißt Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln.
Der Straftatbestand des Missbrauchs von Notrufen soll die Funktionsfähigkeit von öffentlichen Notrufen und mittelbar die gegenseitige Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft schützen. Denn es ist klar, Einsatzkräfte, die für einen Fake-Notruf ausrücken, stehen für einen echten Notruf nicht zur Verfügung. Wird jedoch nur eine E-Mail an die Polizei oder eine Behörde geschrieben, liegt kein Missbrauch von Notrufen vor. Stattdessen kann eine andere Straftat vorliegen, zum Beispiel eine falsche Verdächtigung. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man in der Mail behauptet, jemand habe eine Straftat begangen und dadurch Ermittlungen gegen diese Person auslöst, wie etwa eine Hausdurchsuchung oder eine Festnahme. In schweren Fällen, bei denen Personenschäden oder eine Untersuchungshaft entsteht, kann sich der Täter auch wegen Körperverletzung oder sogar wegen Totschlags in mittelbarer Täterschaft strafbar machen. So oder so, es bleiben die entstandenen, mitunter sehr hohen Kosten, so auch für die im Fall Drachenlord ausgerückten 100 Einsatzkräfte.
Wer trägt die Kosten des Polizeieinsatzes, des Feuerwehreinsatzes, die Kosten des geschädigten Opfers, Schmerzensgeld, Schadensersatz etc.? Das sind zivilrechtliche Fragen, dafür müsste man einen gesonderten Prozess führen, das würde dann aber auch möglich sein. Und wenn man diese Person ermittelt hat und den Nachweis erbringen kann, dann haftet der grundsätzlich für alles.
Schließlich wird der Täter 2 Jahre nach seinem falschen Notruf verurteilt, wenn auch nicht ausschließlich für das Swatting.
Der Täter ist seinerzeit verurteilt worden zu einer Freiheitsstrafe von über 3 Jahren, wobei man sagen muss, da war fast alles dabei, was das Strafgesetzbuch so im Angebot hat. Da ging es nicht nur um Straftaten zum Nachteil vom Drachenlord, da waren auch, ich meine, Internetbetrügereien mit dabei, da war auch Kinderpornografie mit dabei. Da gab es wirklich fast nichts, was gefehlt hat im Straftatenkatalog.
Die Hoffnung, das Urteil schreckt nicht nur mögliche andere Swatting-Täter ab, sondern bremst auch den Hass und weitere Straftaten in der Community vom Drachenlord. Doch das ist leider nicht der Fall.
Wenn man sich fragt, hatte das eine Signalwirkung in Richtung derer, die sich gegen den Drachenlord gewandt haben, dann kann man ganz eindeutig Nein sagen. Also wenn man sich auch das Geschehen nach 2016 anschaut, das ging ja dann in vielen Fällen und in vielen Facetten, das, was die Täter dann als Drachengame bezeichnet haben, das ging ja munter über Jahre noch weiter. Und im Grunde bis vor 2 Jahren gab es immer noch neue Spielarten.
In Deutschland sind Swatting-Fälle glücklicherweise noch eine Seltenheit. Das Phänomen ist in den USA weitaus verbreiteter. Wird in Deutschland ein Notruf oft noch mit einer vorbeifahrenden Streife verifiziert, rücken in Amerika schnell ganze SWAT-Teams aus. Und nicht selten schwebt nur Minuten später ein Helikopter über dem Haus von StreamerInnen oder auch Prominenten, wie zum Beispiel bereits bei Ashton Kutcher, Justin Bieber oder Rihanna. Gründe sind Cybermobbing durch HaterInnen, ein schlecht gemeinter Scherz oder einfach auch Langeweile. So war der Täter hinter dem Swatting-Anrufen bei Ashton Kutcher und Justin Bieber gerade mal 12 Jahre alt. Anderen wiederum gibt es den gewissen Kick, dass sie mit ihrem Notruf einen Einsatz auslösen, den sie live im Stream verfolgen können. Doch warum passieren diese Fälle immer wieder in den USA und wie kann der Trend in Deutschland weiterhin eingedämmt werden? Jan Hoppe wünscht sich Maßnahmen, um die digitale Spurensuche zu erleichtern.
Das Problem ist aber, dass es sich dabei dann um mitunter sehr unpopuläre Maßnahmen handeln würde. Es geht dabei ja nicht nur um eine bessere Ausstattung der Ermittlungsbehörden mit Rechnern, mit Zugangsmöglichkeiten, mit Fachwissen, mit Personal, sondern das Hauptproblem ist eben, dass wir keine funktionierende Vorratsdatenspeicherung haben. Das bedeutet, die Nachverfolgung endet nach 7 Tagen. Und das ist für eine Ermittlung im Bereich Cybercrime allgemein völlig unzureichend.
Und Thomas Goga wünscht sich ein strengeres Strafmaß.
Man wird meiner Meinung nach zumindest tatsächlich mal über den Strafrahmen reden müssen. Der Missbrauch von Notrufen ist vom Gesetz mit einer Freiheitsstrafe bis maximal 1 Jahr bewertet. Das ist absolute Bagatellkriminalität. Also jeder Ladendiebstahl hat einen höheren Strafrahmen.
Fakt ist, Swatting ist eine Form von Cyberkriminalität, bei der durch falsche Notrufe eine bedrohliche Situation vorgetäuscht wird, um Polizeieinheiten oder Ähnliches zu unschuldigen Opfern zu schicken. SWAT, was für Special Weapons and Tactics steht, bezeichnet die spezialisierten Einheiten der amerikanischen Polizei, die für besonders gefährliche Einsätze ausgerüstet und geschult sind. Beim Swatting hängt die strafrechtliche Einordnung von Faktoren wie der Art der Tat, dem verursachten Schaden oder der Intensität der Tatbegehung ab. Es können verschiedene Straftatbestände vorliegen, wie beispielsweise der Missbrauch von Notrufen, aber auch eine falsche Verdächtigung. Der Fall des Drachenlords ist in Deutschland das einzige Swatting-Beispiel, bei dem der Täter zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Du hast Fragen zu Swatting oder bist selber schon mal in irgendeiner Form Opfer von Cybermobbing geworden? Schreib uns an podcast@telekom.com. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier doch Digital Crime, um keine der weiteren Folgen zu verpassen. Und lass uns doch eine Bewertung da. In der nächsten Folge Digital Crime Kompakt sprechen wir über die verschiedenen Formen von Cybermobbing und was du tun kannst, wenn du selbst betroffen bist oder jemandem helfen möchtest. Bis zum nächsten Mal.